Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Einsminger herzlich willkommen. Nach einer Trennung kümmert sich die Mutter vor allem um die Kinder, der Vater zahlt. Dieses Modell hält Familienministerin Giffey nicht mehr für zeitgemäß, damit ist sie nicht allein. Wie sie sich eine Änderung des Unterhaltsrechts vorstellt, erfahren Sie. Gegner der Regierung in Venezuela und Polizisten dort sind in der Hauptstadt Caracas erneut aneinander geraten. Auch das wird ein Thema sein. Kommt es zur Brexit-Verschiebung kurz vor dem Austrittsdatum, wird da weiter gerungen. Welche Vorschläge diskutiert werden, darüber berichten wir. Und Italiens Regierungskoalition im Zwist um ein großes Zugprojekt. Nicht mehr. Der Streit scheint vorerst beigelegt. Zum Abschluss Berichte vom Sport und im Anschluss beleuchtet der Hintergrund die Krise in Honduras. Flucht vor Gewalt und Hoffnungslosigkeit, so ist das überschrieben. Ab 6:40 dann hier im Programm. Bei Scheidungen kochen die Emotionen ja meist hoch, erst recht, wenn Kinder im Spiel sind und es um deren Unterhalt auch geht. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, hat also jetzt einen Vorschlag dazu gemacht, der, sollte er denn Einzug ins Unterhaltsrecht finden, Vätern zuspielen würde. Katharina Hamburger erklärt, worum es der Ministerin genau geht. Die Zeiten haben sich also geändert und dem will sie dann genau Rechnung tragen.
Nach einer Trennung wollten beide Elternteile sich immer häufiger weiter um das Kind kümmern. Auch die Väter wollten Erziehungsverantwortung tragen. Das sei etwas Gutes, meint Familienministerin Franziska Giffey. Wir müssen das Recht hier der gesellschaftlichen Realität anpassen, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Giffey meint deshalb, es brauche eine Reform des Sorge- und Umgangsrechts und auch Änderungen im Unterhaltsrecht, die möglichst viel Flexibilität für verschiedene Betreuungsmodelle ließen. Als konkretes Beispiel benennt sie den Vater, der den vollen Unterhalt zahlen müsse, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringe und sogar ein eigenes Zimmer bei ihm habe. Das dürfe nicht sein, so Giffey. In der Union schaut man skeptisch auf den Reformvorstoß der Familienministerin, so sagte die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker unserem Hauptstadtstudio, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, sich diesen Komplex nochmal anzusehen. In einem Punkt gibt sie Familienministerin Giffey auch recht. Die bisherige Regelung gehe davon aus, dass ein Elternteil die Betreuung übernehme und ein Elternteil den finanziellen Unterhalt.
Und in dem Maße, wie das in der Realität sich ändert und beide Eltern auch Anteile von Sorge übernehmen, muss sich das natürlich auch beim Unterhalt auswirken.
Dann kommt jedoch ein Aber von der CDU-Politikerin. Es gebe keine einfache schematische Lösung, meint Winkelmeier-Becker.
Man muss ja wirklich schauen, ist denn der Unterhalt bei dem Elternteil, der den größten Sorgeanteil weiterhin übernimmt, ist der Unterhalt denn dort gesichert und gibt es dort Einsparungen dadurch, dass dann eben auch der andere Elternteil mehr an Ausgaben übernimmt.
Da, wo das Geld schon knapp sei, dürfe es nicht dazu führen,
dass hinterher der Bedarf insgesamt nicht mehr gesichert ist oder dass auf Kosten desjenigen geht, der eben für mehr Betreuungsunterhalt auf eigenen Erwerb und Einkommen verzichtet. Und das ist in der Regel die Mutter.
So Winkelmeier-Becker. Den grundsätzlichen Reformbedarf sehen auch die Grünen. Allerdings wollen sie anderes verändern als die Familienministerin. So sagte Katja Dörner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in unserem Hauptstadtstudio. Sie wolle den Fokus darauf richten, wie man Eltern, die auch nach der Trennung ihre Kinder gemeinsam erziehen, besser unterstützen könne. Das habe mit dem Thema Unterhalt zu tun, aber auch damit anzuerkennen, dass dies zusätzliche Kosten bedeute.
Gerade Väter, wo die Kinder auch mehr Zeit verbringen, wo die ein eigenes Kinderzimmer haben beispielsweise, die brauchen eine größere Wohnung, die haben natürlich auch entsprechenden Aufwand. Und diesen Mehrbedarf, dass man das steuerrechtlich anerkennen lassen kann, das fände ich einen besseren Weg zu schauen, wie kann man die Eltern in die Richtung unterstützen, als jetzt zu sagen, da muss weniger Unterhalt gezahlt werden.
So Dörner. In dem Interview sprach sich Giffey auch gegen einen Vorschlag der FDP für ein sogenanntes Wechselmodell aus. Nachdem die Eltern sich nach einer Trennung die Betreuung der Kinder in der Regel aufteilen sollen, können sich die Eltern nicht über den gewöhnlichen Aufenthalt ihrer Kinder einigen, heißt es in dem Vorschlag der Liberalen, dann soll das Familiengericht entscheiden. Giffey meint dazu, jedes Elternpaar müsse den richtigen Weg dafür finden. Der Staat könne keine allgemeinverbindliche Lösung vorschreiben. Dem entgegnet der FDP-Abgeordnete Daniel Föst, in der Phase nach der Trennung rutschten Familien oft in ein altes Familienbild.
Die modernen Familien, wie wir es heutzutage leben, gemeinsam wird erzogen, gemeinsam wird sich um den Unterhalt gekümmert. Sobald irgendwie die Beziehung in die Brüche geht, dann heißt wieder, einer erzieht und einer zahlt. Und dieses völlig veraltete Familienbild, das wollen wir von der FDP aufbrechen. Deswegen sagen wir, wir unterstützen das Wechselmodell als Leitbild in der Familienpolitik, im Familienrecht, wo es dann danach heißt, auch nach der Trennung sollten möglichst beide Eltern die Kinder erziehen.
Sagte Föst, unserem Hauptstadtstudio.
Die Familienministerin Giffey will Unterhalt für Trennungskinder neu ordnen. Katharina Hamburger war das mit Reaktionen auf den Vorstoß. Ins Ausland. Patienten werden im Dunkeln behandelt. Internet- und Telefonverbindungen sind gekappt. Weiterhin ist die Stromversorgung in weiten Teilen Venezuelas unterbrochen. Die Regierung macht eine Cyberattacke mit Drahtziehern aus den USA ja für diesen massiven Ausfall verantwortlich. Dem widerspricht die Opposition. Dieser Stromausfall inmitten des Machtkampfes zwischen Präsident Maduro und Oppositionsführer Guaido, von beiden Seiten wird er genutzt, um gegen den jeweils anderen auch zu sticheln und zu wettern. Markus Plate, über die Entwicklung im Land, den andauernden Machtkampf. Der selbsternannte Interimspräsident Guaido hat seine Anhänger auch für heute wieder zu Protesten gegen Staatschef Maduro aufgerufen.
Während weite Teile Venezuelas auch 40 Stunden nach dem desaströsen Blackout noch immer ohne Strom dastehen, protestieren nach einem Aufruf von Oppositionsführer und Interimspräsident Juan Guaido heute erneut hunderttausende Menschen gegen das Regime von Staatschef Nicolás Maduro. Und das unter erschwerten Bedingungen. Die Metro von Caracas war am Samstagmorgen Ortszeit immer noch außer Betrieb. Vor allem Regierungsgegner aus den armen Vierteln mussten sich zu Fuß auf den langen Weg ins Zentrum der Hauptstadt machen. Aus den Worten dieser älteren Frau, die es dennoch ins Zentrum geschafft hat, spricht Verzweiflung. Meine Tochter und mein Enkel haben Venezuela längst verlassen. Ich bin allein. Aber ich will Freiheit. Maduro soll abhauen. Hau ab mit deinen Dieben. Venezuela will dich nicht mehr. Die Situation in Caracas ist äußerst angespannt. Es scheint, als würden die Maduro unterstehenden Sicherheitskräfte die Opposition dieses Mal nicht, wie bislang, unbehelligt demonstrieren lassen wollen. Bereits in der Nacht hatte die Regierung nach Oppositionsangaben bewaffnete Polizisten zum Kundgebungsort geschickt, um den Aufbau einer zentralen Bühne zu unterbinden. Drei Mitarbeiter der Opposition seien dabei festgenommen worden. Derzeit blockieren bewaffnete Polizeieinheiten an mehreren Stellen in der Hauptstadt die Straßen und versuchen immer wieder, die Demonstranten daran zu hindern, zum Kundgebungsort zu gelangen. Die Auswirkungen des landesweiten Stromausfalls sind derweil nach wie vor zu spüren. In weiten Teilen des Landes, auch in Teilen der Hauptstadt, ist die Versorgung immer noch nicht wiederhergestellt. Hunderttausende Haushalte haben weder Strom, Telefon, Internet noch nicht einmal Wasser. Die notdürftig wiederhergestellte Stromversorgung ist allerdings auch im Zentrum von Caracas heute wieder mehrfach zusammengebrochen. Maduros Informationsminister Jorge Rodriguez hatte am Freitagabend den Blackout als Ergebnis von Sabotage venezuela-feindlicher Kräfte bezeichnet. Allerdings hatte die Gewerkschaft des staatlichen Stromversorgers bereits im November gewarnt, wegen über Jahre ausgebliebener Investitionen und Wartungsarbeiten stünde die Elektrizitätsversorgung kurz vor dem Zusammenbruch.
Markus Plate informierte über die Lage in Venezuela. Das Brexit-Datum rückt näher oder vielleicht ja doch nicht. Für die Briten steht der Fahrplan ja insoweit fest, dass Premierministerin May den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag noch einmal zur Abstimmung stellt. Er ist ja schon einmal im Unterhaus krachend auch gescheitert. Tut er das nächste Woche wieder, stimmen die Abgeordneten dann schrittweise darüber ab, ob Großbritannien tatsächlich ohne Vertrag aus der EU austreten soll, beziehungsweise der Brexit dann doch eben verschoben wird. Und was sagt die EU dazu? Kommt von dieser Seite eine Verschiebung in Frage? Holger Rummann über jüngste Angebote. Ja, er könnte ein wenig verschoben werden, sagt etwa EU-Parlamentspräsident Tajani. Aber er stellt auch Forderungen an London. Im Endspurt vor dem Brexit laufen im Hintergrund die Verhandlungen.
Ein Ausweg aus der Brexit-Blockade, der wird auf beiden Seiten des Ärmelkanals händeringend gesucht. Auch an diesem Wochenende, wenige Tage vor der möglicherweise entscheidenden Abstimmung im Parlament in Westminster, werden dazu auf technischer Ebene Gespräche geführt. In weniger als drei Wochen scheidet Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Doch nach jetzigem Stand wird es keinen geordneten, sondern einen chaotischen Brexit geben, mit potenziell verheerenden Folgen. Um das gefürchtete No-Deal-Szenario abzuwenden, hat EU-Chefunterhändler Barnier der britischen Seite ein Angebot gemacht, das dem Unterhaus die Zustimmung zum fertigen Austrittsvertrag im zweiten Anlauf erleichtern soll. Danach würde Großbritannien das Recht erhalten, sich nach dem Brexit jederzeit einseitig aus der Zollunion mit der EU zurückzuziehen, wenn es dies wünscht. Ein Vorschlag, der den Bedenken der Anhänger eines harten Brexits Rechnung trägt. Sie fürchten, der sogenannte Backstop, die Garantie für offene Grenzen auf der irischen Insel, könnte das Vereinigte Königreich dauerhaft an die EU ketten, wenn kein akzeptables Handelsabkommen zustande kommt. Darüber hinaus bietet Brüssel der Regierung in London eine rechtlich verbindliche Zusatzerklärung an, in der nochmals betont wird, dass der Backstop möglichst gar nicht zum Einsatz kommen soll. Und wenn, dann nur im äußersten Notfall und für kurze Zeit. Dass der Vorschlag aus Brüssel die erhoffte Wende im Brexit-Drama bringt, ist indes wenig wahrscheinlich. So sprach Barniers britischer Kollege Barclay von aufgewärmten alten Argumenten. Und die nordirische Partei, die UP, die die Regierung May stützt, nannte das Angebot einen Rohrkrepierer. Tatsächlich ist die Lösung der Nordirland-Frage, die nun auf dem Tisch liegt, schon einmal im Gespräch gewesen. Damals hatte sie die britische Regierung allerdings abgelehnt. Das Problem: Wenn das Vereinigte Königreich die Zollunion verlassen sollte, bliebe die Provinz Nordirland gemäß der Backstop-Klausel trotzdem weiter Mitglied, um Schlagbäume und Zollkontrollen zur Republik Irland zu vermeiden. Die Zollgrenze verliefe dann in der irischen See. Nach den Worten von EU-Diplomat Barnier werden die Verhandlungsteams beider Seiten auch in den kommenden Tagen intensiv weiterarbeiten, um eine geordnete Scheidung zu organisieren. Spekuliert wird auch über ein erneutes Treffen von Premierministerin May und Kommissionschef Juncker am Montag. Unabhängig davon halten Beobachter eine Verschiebung des Austrittsdatums 29. März inzwischen für unausweichlich.
Die Informationen von Holger Roman. Eine geplante Zugstrecke hat die Regierungskoalition in Italien lange gespalten. Es geht um die 270 Kilometer lange Bahntrasse zwischen Turin und Lyon. Sie ist seit Jahren schon geplant. Die Strecke soll die Zugfahrten zwischen wichtigen europäischen Städten wie Mailand, Venedig, Barcelona, Lissabon und Paris beschleunigen, mehr Güterverkehr auf die Schienen bringen. Doch die Sternebewegung stellte sich gegen, die Lega hinter das Projekt. Nun gibt es einen Kompromiss. Jörg Seiselberg sagt uns, wie der aussieht.
Die Kompromissformel lautet: Die italienische Regierung bittet die Konzessionsgesellschaft TEL, zunächst keine Ausschreibungen für den Weiterbau der Trasse herauszugeben. Diese Ausschreibungen sollten eigentlich am kommenden Montag veröffentlicht werden. Die Konzessionsgesellschaft teilt nach der Entscheidung der Regierung in Rom mit, sie werde dieser Bitte Folge leisten, gleichzeitig aber den französischen Teil der Aufträge wie geplant am Montag herausgeben. Durch diesen Kompromiss bleiben dem Gesamtprojekt die von Brüssel für Ende März zugesagten 300 Millionen Euro Fördergeld erhalten. In der Koalition in Rom war bis zuletzt hart um eine Lösung gerungen worden. Beide Seiten hatten offen von einer drohenden Regierungskrise gesprochen. Der jetzige Kompromiss ist ein Erfolg vor allem für die Fünf-Sterne-Bewegung, die den Weiterbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke ablehnt und nun 6 Monate Zeit für die Diskussion über ein mögliches alternatives Projekt gewonnen hat. Innenminister Matteo Salvini vom Koalitionspartner Lega macht sich für den Bau der Bahnstrecke stark. Die Hochgeschwindigkeitstrasse gilt als eine Art italienisches Stuttgart 21. Kritiker bemängeln unter anderem die hohen Kosten und Umweltprobleme. Die Befürworter versprechen sich eine Stärkung des umweltfreundlichen Bahnverkehrs.
Jörg Seiselberg. Die Zeiten des Staatsoberhaupts von Algerien, Bouteflika, sind vorbei, meinen viele im Land. Hunderttausende sind gegen eine weitere Amtszeit auf die Straßen gegangen. Dabei hat es Zusammenstöße gegeben. Jens Borchers berichtet darüber.
Die algerischen Sicherheitsbehörden sprechen von 195 festgenommenen jungen Leuten und 112 verletzten Polizisten. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur APS und beruft sich auf Angaben der Generaldirektion für nationale Sicherheit. Gegen die Festgenommenen bestehe der Verdacht auf Vandalismus und Plünderung. Die Sicherheitskräfte hätten Blendgranaten und Tränengas eingesetzt. Im Anschluss an die friedlichen Massenproteste gegen eine fünfte Amtszeit des schwerkranken Präsidenten Bouteflika habe es gestern Zusammenstöße zwischen Polizei und Jugendlichen gegeben, die eine Straße zum Amtssitz des Präsidenten versperrt hätten. In Algier und vielen anderen Städten des Landes hatten Hunderttausende Menschen an Demonstrationen gegen die algerischen Machthaber teilgenommen. Sie verlangen, dass der 82-jährige Abdelaziz Bouteflika seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen Mitte April zurückzieht. Bouteflika ist nach einem Schlaganfall vor 6 Jahren kaum noch öffentlich aufgetreten. Oppositionsparteien und Demonstranten glauben, dass er nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuüben und wehren sich deshalb gegen eine erneute Kandidatur.
Demonstrationen also gegen eine zweite Amtszeit Bouteflikas in Algerien, das Staatsoberhaupt des Landes alt und krank. Stefan Ehlert stellt uns diesen Mann vor, gegen den sich die Proteste richten. Einen einst so gefeierten Mann.
Mitreißend konnte er sein auf dem Höhepunkt seiner Macht. In 5 Jahren haben wir 1.200.000 junge Arbeitslose in Lohn und Brot gebracht. Und in den nächsten 5 Jahren schaffen wir eine weitere 1 Million Jobs, allein für junge Leute. Das war 2004. Bouteflika versprach im Wahlkampf das Blaue vom Himmel. Nach 5 Jahren im Amt hielt er die Zügel fest in der Hand. Sein Land hatte Geld ohne Ende. Nur 10 Jahre später die letzte öffentliche Rede.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.
Algeriens mächtigster Mann, ein Schatten seiner selbst, bei seiner Vereidigung zur vierten Amtszeit 2014. Schon bald nach seinem Schlaganfall 2013 kamen Zweifel daran auf, ob er das riesige Algerien in die Zukunft führen könne. Khalida Toumi, Ex-Kulturministerin Algeriens, sagte schon damals:
Ça, ce n'est pas le président Bouteflika, que, en tout cas, moi, j'ai connu, que j'ai eu l'honneur.
Das ist nicht der Bouteflika, den ich kenne, unter dem ich als Ministerin zu arbeiten die Ehre hatte und sein Programm umsetzen durfte. Das Programm fiel oft recht bombastisch aus, wie sich am besten an der völlig überdimensionierten neuen Moschee in Algier ablesen lässt. Bouteflikas liebstes Projekt mit dem höchsten Minarett der Welt. Deutsche Ingenieurskunst, 265 Meter hoch. Auch ein Wohnungsbauprogramm, das Milliarden kostete, trägt die Handschrift Boutefs, wie sie ihn nennen. Viel hilft viel. Mit dieser Devise konnte Bouteflika auch die zarten Ansätze eines arabischen Frühlings in Algerien aushebeln. Mehr Subventionen, mehr Jobs beim Staat, mehr öffentliche Bauaufträge. Die Ölmilliarden machten es möglich. Aber, kritisiert sein erster Regierungssprecher und heutiger Widersacher Abdelaziz Rachabi, so lässt sich ein Land nicht fit machen für die Zukunft. Das ist ein Vorwurf, den ich Monsieur Bouteflika mache, dass er das Land nicht in die Moderne geführt hat. Sehen Sie nur die Rückständigkeit, soziale Netzwerke, moderne Technologien in den Schulen. Wir haben unglücklicherweise keinen modernen Präsidenten gehabt. Abdelaziz Bouteflika wurde 1937 geboren, nahm am Befreiungskrieg teil und galt als Held, als er in die Politik ging und schnell vom Tourismusminister zum Außenminister aufstieg, mit nur 26 Jahren. Chef der UN-Generalversammlung wurde er, ging nach einer Korruptionsaffäre ins Exil, um dann wieder mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Nach Ende des blutigen Bürgerkrieges mit bis zu 200.000 Toten war er es, der mit Amnestieangeboten dem Feind die Hand reichte und gleichzeitig mit harter Hand gegen den islamischen Terror im Land vorging. Der kaum 1,60 Meter große Mann gilt als Vollblutpolitiker und kluger Taktiker. Stabilität, das war sein Credo, nachdem er sowohl den Befreiungs- als auch den Bürgerkrieg überstanden hatte. Und dafür sind ihm die Bürger noch heute dankbar. Er hat nach wie vor viele Anhänger. Bevor er kam, haben wir sehr gelitten. Als er an die Macht kam, hat er viel getan. Heute leben wir im Frieden. Aber Stabilität bedeutet nicht Stillstand. Doch genau den beklagten die Algerier in den vergangenen Jahren immer häufiger. Dazu die Plünderung der Staatskassen durch ein schwer durchschaubares Geflecht aus Politikern, Unternehmern und Militärs. Umgerechnet 1.000 Milliarden Euro seien dem Ölstaat entzogen worden, seit Bouteflika an die Macht kam, behaupten einige Kritiker von Le Pouvoir. So nennen sie den Machtzirkel rund um den Präsidenten. Le Pouvoir, die Macht war es auch, die den 82-Jährigen nach 20 Jahren im Amt ins Rennen um eine fünfte Amtszeit schickte. Ob es dazu kommt, ist nach den jüngsten Massenprotesten zumindest in Frage gestellt.
Der Beitrag von Stefan Ehlert. Tausende Frauen demonstrieren in der Türkei für ihre Rechte. Das hat es schon im vergangenen Jahr anlässlich des Weltfrauentages gegeben. Alles ist da friedlich verlaufen, doch in diesem Jahr war es anders. Karin Sens berichtet.
Der Abend fängt friedlich und fröhlich an. Tausende Frauen in lila Kleidung, der Farbe der Frauenbewegung, strömen in Richtung Stadtzentrum. Allerdings beginnt schon vor dem Taksimplatz ein Spießrutenlauf durch Polizeiabsperrungen. Frauen kommen nur einzeln zum Demonstrationszug auf der großen Einkaufsstraße durch, manche Männer gar nicht. Die Polizei versucht, Teilnehmer abzuweisen. Innerhalb der Absperrung skandieren die Frauen Parolen für Rechte und für Freiheit. Wir Frauen haben sehr viele Forderungen, denn viele unserer Rechte drohen uns genommen zu werden und es wurden uns auch schon welche geraubt. Wir wollen klar machen, dass wir uns unsere errungenen Rechte nicht nehmen lassen und wir versuchen, unsere Stimme gegen Frauenmorde zu erheben. Wir wollen laut protestieren gegen sexuelle Belästigung und Vergewaltigung. Die Straßen gehören uns auch nachts. Wir wollen Städte, in denen sich die Frauen sicher und frei bewegen können. Sagt diese Teilnehmerin. Das alles unter den Augen von einem Großaufgebot an Polizei in voller Montur. Manche Beamte sind freundlich, ermuntern die Frauen für ihre Rechte zu demonstrieren. Andere sind rüde im Ton. Als die Polizei uns gesagt hat, dass wir nicht weiter demonstrieren dürfen, da haben sich die Frauen geweigert, sich zurückzuziehen. Sie haben sich gegen die Barrikaden der Polizei gestemmt. Die Polizei hat sie dann zurückgedrängt. Die Frauen haben aber nicht aufgegeben, für ihr Leben zu kämpfen und für ihr Recht, auf den Straßen zu demonstrieren. Erzählt Feride Eralp, eine der Organisatorinnen der Demonstration zum Weltfrauentag. Zum 17. Mal gehen sie in diesem Jahr in Istanbul auf die Straße. Eine Genehmigung haben sie sich dafür noch nie geholt, erzählt die junge Frau selbstbewusst. Noch nicht mal im Ausnahmezustand letztes Jahr gab es Probleme. Feride Eralp versteht nicht, warum es dieses Jahr eskaliert. Sie haben Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt, um Zehntausende Frauen zurückzudrängen. Nicht nur die Haupteinkaufsstraße hier war voll mit Frauen, sondern auch der Taksimplatz, weil die Polizei uns nicht erlaubt hat, einfach weiter zu demonstrieren. Auch in den Seitenstraßen geht der Protest der Frauen weiter. Videos im Netz zeigen, wie die Polizei Tränengas oder Pfefferspray gegen Teilnehmerinnen einsetzt. Sie husten und halten sich Tücher vors Gesicht. Großdemonstrationen gibt es in der Türkei in diesen Tagen kaum noch. Angeblich, so heißt es, später am Abend hatte die Polizei den Istanbuler Nachtmarsch der Frauen einige Stunden zuvor verboten. Wir akzeptieren dieses Verbot nicht und auch keine andere Einschränkung, wo man uns sagen will, was wir tun dürfen und was nicht. Unser Aufstand für Frauenrechte wird weitergehen. Bis spät in die Nacht hört man auf den Straßen Parolen von Frauen und Polizei. Im Netz fragen sich viele nur eines: Warum? Warum fühlt sich der türkische Staat bedroht durch Frauen, die friedlich für ihre Rechte demonstrieren?
Karin Sens über die von der Polizei gestoppte Frauentagskundgebung in Istanbul. In Moskau steht morgen eine Großkundgebung bevor, gegen die Pläne der Regierung, ein autonomes russisches Internet zu schaffen, also eines, das sich vom weltweiten Netz abkoppeln lässt. Mitte nächster Woche wird ein entsprechender Gesetzentwurf in zweiter Lesung im Parlament beraten. Die Kritiker warnen vor Zensur und digitaler Isolierung. Christina Nagel hat Gegner des Vorhabens gesprochen.
Michail Svirtov hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Mithilfe von Bloggern und Netzaktivisten versucht er, möglichst viele Leute zu mobilisieren, sie dazu zu bringen, am Sonntag mit auf die Straße zu gehen, um ein weithin sichtbares Zeichen zu setzen gegen die Pläne der russischen Regierung, ein eigenes, unabhängiges Internet aufzubauen.
Wir versuchen gerade, den Menschen klarzumachen, dass sich dieses Gesetz extrem auf unsere Lebensweise auswirken wird. Es wird unser Internet in ein Intranet verwandeln und uns von der Außenwelt abkapseln.
Das Ziel, heißt es in einem offiziellen Aufruf des populären Chatdienstes Telegram, sei die totale Zensur. Zitat:
Die Regierung will Milliarden von Rubel ausgeben. Sie plant, Russland vom Rest der Welt abzuschneiden. Sie werden dann in der Lage sein, ausländische soziale Netzwerke und Messenger zu blockieren.
Der Gesetzentwurf sieht nicht nur den Aufbau einer eigenen digitalen Infrastruktur, eines eigenen Domainsystems vor. Internetprovider und Betreiber grenzüberschreitender Kommunikationskanäle sollen darüber hinaus künftig nicht näher definierte technische Mittel installieren, um den russischen Behörden im Ernstfall die Kontrolle zu übergeben. Und der Ernstfall könnte schneller kommen, als es manch einer erwartet. Die russische Regierung, Abgeordnete und auch Präsident Putin weisen immer häufiger auf die zunehmende Bedrohung von außen, vor allem von Seiten der Amerikaner hin. Das Gesetz aus ihrer Sicht ein absolut notwendiger Schritt, eine wichtige Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der eigenen Wirtschaft und des Landes.
Es kann alles passieren, deshalb müssen wir ein autonomes Netz entwickeln und investieren, ohne zu geizen.
Dass es teuer wird, daran zweifelt kaum jemand. Ob und wenn ja, wann es überhaupt gelingt, ein autonomes Netz aufzubauen, das steht für viele auf einem anderen Blatt.
Gesetze sind schön und gut, aber bei uns können sie die so gut wie nie richtig umsetzen. Auch jetzt gibt es Wege, Sperren zu umgehen, VPN und so. Es gibt Möglichkeiten, um eine gewünschte Internetseite aufrufen zu können, und ich glaube, dass es auch dann Alternativen geben wird.
Die Demo-Veranstalter warnen davor, den Gesetzentwurf zu unterschätzen. Auch wenn nicht von heute auf morgen chinesische Verhältnisse im Land gelten würden, das geplante Gesetz berge viele Möglichkeiten, die Zensur im Netz und die Überwachung durch die Behörden weiter zu verschärfen.
Eine Großdemonstration gegen das geplante russische Internet steht in Moskau bevor. Christina Nagel informiert uns darüber. Und um 18.35 Uhr gehen wir über zum Sport, den Sportberichten mit Astrid Ravohl im Studio.
Der FC Bayern München hat die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erklommen und mit dem Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg heute das Torverhältnis vorteilhaft ausgebaut. Karl-Heinz Kaas.
75.000 erlebten ein 6:0 des FC Bayern gegen das auswärtsstarke VfL Wolfsburg. 7-mal in der Fremde gewonnen. In München war davon nichts zu sehen zur Pause. 2:0. Am Ende war es ein halbes Dutzend. Gnabry und Lewandowski vor der Pause. James, Müller, Kimmich und nochmal Lewandowski nach der Pause waren die Torschützen. Die Bayern sind Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, freuen sich auf Liverpool. Und Wolfsburg hat nach 5 Spielen ohne Niederlage erstmals wieder verloren. Es war eine Klatsche in München.
Dortmund also verdrängt auf den 2. Tabellenplatz, weil die Münchner jetzt eine um 2 Treffer bessere Tordifferenz haben als der BVB und der eben nur zu einem mühsamen 2:1 gegen den VfB Stuttgart kam. Marc Eschweiler.
Es dauerte lange, bis das erste Tor der Partie fiel. Im strömenden Regen und Sturm von Dortmund traf Marco Reus in der 64. Minute per Foul-Elfmeter zum 1:0. Die Gäste aus Stuttgart ließen sich davon aber nicht schocken, kamen per Kopf nach einem Freistoß durch Kempf in der 71. Minute zum Ausgleich. Dann musste Borussia Dortmund mit einer Energieleistung in der Schlussphase Charakter zeigen, ob sie reif sind für den Titelkampf. Und sie bestanden den Test und trafen durch Alcázar in der 84. und Pulisic in der Nachspielzeit zum 3:1 Endstand.
Und noch ein Heimerfolg heute gelingt dem SC Freiburg. Die Breisgauer bezwingen nämlich Hertha BSC. Florian Winkler.
Die Mannschaft mit mehr Biss hat sich diese 3 Punkte wirklich verdient. Und Freiburgs Trainer Christian Streich stürmte auch gleich nach dem Schlusspfiff sofort auf seinen Mittelfeldspieler Grifo zu und umarmt ihn herzlich. Der hatte nämlich die beiden Vorlagen für die Freiburger Treffer gegeben. Den 1:0 Kopfballtreffer durch Petersen und das Kopfball-Eigentor durch Vedat Ibisevic zum 2:1. Zwischenzeitlich hatte Ibisevic zum 1:1 in Abstaubermanier auch ins richtige Tor getroffen. Die Hertha kann seit 2010 in Freiburg einfach nicht gewinnen und Freiburg ist dem Ziel Klassenerhalt nun sehr nahe.
Berichtete Detlef Lindner. Außerdem spielten der RB Leipzig und der FC Augsburg torlos unentschieden. RB bleibt damit auf Tabellenrang 3, Augsburg ist 15. Aktuell spielt außerdem noch Mainz gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind in der gleich 8. Spielminute, 0:0 der aktuelle Zwischenstand. Die deutschen Biathleten haben bei den Weltmeisterschaften in Schweden noch nicht den richtigen Gang für den Sprint gefunden und konnten dem norwegischen Favoritensieg entsprechend nichts entgegensetzen. André Siems.
Sie hatten sich eigentlich richtig viel vorgenommen, aber es wurde nichts mit der Medaille für die deutschen Männer im 10-Kilometer-Sprint. Der Beste Erik Lesser auf Rang 8, trotzdem eine gute Ausgangssituation für ihn für das Verfolgungsrennen dann morgen. Arn Pfeiffer mit insgesamt einer Strafrunde auf Rang 9. Benedikt Doll, der Titelverteidiger von 2017, enttäuschte beim Stehendanschlag, musste da gleich 2 Ehrenrunden, 2 Strafrunden drehen und kam als 11. durch. Der Sieger war der Norweger Johannes Tinjes Bø, sein 13. Saisonsieg in diesem Winter.
Und bei den Weltmeisterschaften im kanadischen Whistler haben die deutschen Skeletonfahrerinnen Geschichte geschrieben. Warum, weiß Heike Olderb.
Alle 3 Medaillen für ein Land, das hatte es bei einer Skeleton-WM der Frau noch nicht gegeben. Beim historischen Triumph von Whistler gewann Tina Hermann Gold, Silber ging an Titelverteidigerin Jacqueline Lölling und Bronze holte sich Sophia Griebel. Dies war bereits die Reihenfolge nach dem ersten Durchgang und daran änderte sich bis zum 4. Lauf nichts mehr. Für Hermann war es nach 2016 der 2. WM-Titel, für Griebel das 1. Edelmetall auf der Weltbühne. Bei den Männern hatte Christopher Grother als 4. eine Medaille knapp verpasst. Eine Zehntel fehlte ihm zu Bronze. Es gewann der lettische Titelverteidiger Martins Dukurs.
Im ersten Länderspiel nach der Heim-WM mussten sich die deutschen Handballer der Schweiz geschlagen geben. Nicole Seifert.
Wenige Wochen nach Platz 4 bei der Heim-WM tat sich die deutsche Handballnationalmannschaft schwer beim Test gegen die Schweiz. Unterstützt von den 10.000 Zuschauern in Düsseldorf zeigte Deutschland Kampfgeist. Am Ende reichte es aber nicht für den Sieg. Überraschend verlor Deutschland gegen die Schweiz das Freundschaftsspiel mit 27:29. Allerdings in Abwesenheit von 7 Top-Spielern aus dem WM-Kader. Dafür bekamen 4 Nachwuchsspieler die Chance, sich zu beweisen.
Und gleich in einer knappen Stunde sind wir zum Interview mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verabredet. Der möchte nämlich 2032 gerne Olympische Sommerspiele an Rhein und Ruhr und hat das gestern mit IOC-Präsident Thomas Bach besprochen.
Dankeschön, Astrid Rawohl, bis hierhin. Und das war's von uns. Die Sendung ist zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.